Tja, bei einem Missionsfest in der Kirchengemeinde vor vielen Jahren, da habe ich Hermann kennengelernt. Kennt ihr Hermann?
Ja.
Naja, die Frauen unter euch, die müssten den kennen, denn der ist oder war ziemlich beliebt. Ich habe nachgeguckt, wie der sich zusammensetzt. Es ist also ein Sauerteig aus Weizenmehl, der Milchsäurebakterien, etwas Hefe und Milch und Pflanzenöl oder Wasser enthält. Und das Besondere an diesem Hermann ist, dass er durch Fütterung vermehrt wird. Und dass man ihn immer weitergeben kann. Ich kann mich gut entsinnen, damals ging der Hermann rund in der ganzen Gemeinde. Das war also ganz schön spannend. Und an diesen Hermann, da habe ich gedacht, als ich einen der für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigtexte gelesen habe. Ich lese uns den mal. Aus 1. Könige 17, die Verse 1 bis 16. Und es sprach Elia, der Tischbitte aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten, und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen soll. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zapat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hol mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach: Bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe hin und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und dann sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Wir danken dir für dein Wort, Herr, und wollen dich bitten, dass du selbst es uns aufschließt. Amen. Tja, jetzt wisst ihr, warum ich bei dem Text an Hermann gedacht habe. Aber einen wichtigen Unterschied zu dem Bericht hier, den gibt's ja. Hermann muss nämlich gefüttert werden. Aber das Mehl und das Öl der Witwe, die vermehrten sich ohne ihr Zutun. Und das Wachsen von Hermann bei Fütterung ist ja eigentlich was Normales. Aber die Zunahme von Mehl und Öl, ohne dass jemand etwas dazu tut, die ist ganz einfach ein Wunder der Gnade Gottes. Und ich möchte nochmal unterstreichen, was der Frank in seiner letzten Predigt bekräftigt hat. Es steht so in der Bibel, also ist es so geschehen, auch wenn wir es nicht erklären können. Gott kann Wunder tun und tut Wunder, auch heute noch, und er ist immer größer als unser Verstand. Der alte Pastor Giesen hat einmal gesagt: Wer sich über die kleinen Dinge nicht mehr wundern kann, der wartet vergeblich auf ein Wunder. Und ist nicht jeder Tag, den wir gesund erleben, ein Wunder? Wer die Bibel ernst nimmt, der wird immer wieder neu erfahren, dass Gott Wunder tut und dass ihm alle Dinge möglich sind. Aber zu Elia. Elia wird an dieser Stelle der Bibel erstmalig erwähnt. Der muss aber als Prophet schon vorher ziemlich bekannt gewesen sein, denn sonst hätte ihn der König Ahab nicht so ernst genommen. Der Name Elia bedeutet übrigens so viel wie Jahwe ist mein Gott. Und zu dieser Zeit ist also Ahab König Israels, das heißt des Nordreichs. Israel war ja damals geteilt. Und er regierte von 874 bis 853 vor Christus. Also vor bald 3000 Jahren. Und von ihm sagt die Schrift, wie auch von vielen anderen Königen, er tat, was dem Herrn missfiel. Und was missfiel ihm? Der heiratet Isebel, eine Heidin, Tochter des Königs von Sidon, und baut dem Baal in Samaria sogar einen Tempel und betet ihn an. Und da tritt nun der Prophet Elia auf und verkündigt Ahab im Auftrage Gottes: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Er verkündigt also eine große Dürre. Und klar, dass Elia damit bei Ahab und Isebel in Ungnade fällt und darum sein Leben fürchten muss. Und deshalb befiehlt Gott ihm, zu fliehen und sich zu verstecken. Im Mittelpunkt dieses ganzen Textes, da stehen zwei wichtige Dinge. Es geht um Gottvertrauen und Gehorsam. Und das soll auch mein Thema sein heute Morgen. Elias ganzes Leben ist geprägt von diesem Gottvertrauen und Gehorsam. Er verlässt sich immer bedingungslos auf die Zusagen Gottes. Und so bricht er nun auf seinen Befehl hin auf und versteckt sich an diesem Bach Krit, wo zunächst einmal seine Versorgung mit Wasser gewährleistet ist. Aber Nahrung, Gottes Zusage, ihn durch Raben versorgen zu lassen, die muss ihm doch zunächst etwas unverständlich vorkommen. Sollten Raben ihm etwas zu essen bringen, das sie doch selbst wahrscheinlich auch fressen? Schwer vorstellbar. Aber wer Gott ganz ernst nimmt, der wird auch erfahren, dass Gott Wunder tut und selbst in aussichtslos erscheinenden Situationen für Hilfe und Rettung sorgt. Und ich denke, der Elia hat auch an das Manna und die Wachteln gedacht, mit denen Gott sein Volk auf der Wüstenwanderung regelmäßig versorgt hat. Und dann kommen nun Raben und bringen ihm regelmäßig Brot und Fleisch. Fleisch, das die Raben normalerweise selbst fressen. Und die sind ja in der Regel immer hungrig und reichlich aggressiv. Am Rande sei erwähnt, dass Bibelkritiker versucht haben, aus Raben Araber zu machen. Aber nicht, weil das im Deutschen ähnlich klingt, sondern weil im Hebräischen die beiden entsprechenden Worte mit den gleichen Konsonanten, mit den gleichen Mitlauten geschrieben werden. Und damals in der hebräischen Bibel, da schrieb man nur die Konsonanten und die Vokale, die Selbstlaute musste man ersetzen. Da konnte man also auch andere Wörter rauslesen. Und da hat man nun gesagt, das waren keine Raben, das waren Araber. Aber dieser Versuch, ein Wunder zu etwas Normalem zu erklären, der ist nun wirklich sehr fadenscheinig. Aber ist diese Sache denn nun wirklich unwahrscheinlich? Ich habe vor längerer Zeit mal eine Begebenheit gelesen und habe sie mir jetzt von Google bestätigen lassen. Vielleicht kennt die Claudia die, das spielt sie nämlich in Württemberg ab. Da gab es im 16. Jahrhundert, genauer von 1499 bis 1570, einen ziemlich bekannten Reformator, die hieß Johannes Brenz. Schon mal gehört? Und von ihm wird berichtet, dass er sich einmal tagelang vor den nach ihm suchenden Soldaten des Kaisers verstecken musste. Und er fand dann Unterschlupf bei Freunden auf dem Dachboden eines Hauses hinter einem Holzstapel. Und in aller Eile konnte er gerade noch einen Laib Brot mitnehmen. Und die Suche nach ihm in diesem Ort, die soll 14 Tage gedauert haben. Und er musste sich vollkommen still verhalten, zumal die Soldaten auch das Haus durchsuchten, in dem er sich befand. Und in dieser Zeit, da geschah etwas Unglaubliches. Schon am ersten Tag, da kam eine Henne zu dem Holzstapel, hinter dem er lag, legte zu seinen Füßen ein Ei. Und danach stimmte sie nicht, wie Hennen das tun, ein großes Gegacker an, sondern verschwand ganz still wieder. Und Brenz nahm das Ei, aß es mit einem Stück Brot und dankte Gott für dieses Geschenk. Aber es wurde noch unglaublicher. Die Henne kam an jedem der 14 Tage zu ihm, immer zur gleichen Zeit, legte ein Ei und verschwand ganz still wieder. Und am 15. Tag, das war der Tag, an dem Brenz die Leute rufen hören konnte, die Kaiserlichen sind weg, am 15. Tag kam sie nicht. Also Gott hat die Macht zu helfen, selbst in einer ausweglosen Situation. Wer es nicht glaubt, guckt bei Google nach. Ja, Google hat es aus Wikipedia, so viel ich weiß. Naja, genau das, dass Gott in ausweglosen Situationen immer helfen kann, genau das hat Elia ja des Öfteren erfahren. Und erfahren hat das gerade deshalb immer wieder, weil er in einer Zeit, in der Israel verstockt und fast gottfeindlich war, selbst immer sensibel war für Gottes Reden, weil er seine Anweisungen gehorsam befolgte und trotz großer Gefahr für Leib und Leben immer das ankündigte, was Gott ihm auftrug, in der Regel das kommende Gericht. Und auch wenn Gott ihn Wege führte, die er überhaupt nicht verstehen konnte, blieb Elia gehorsam. Und was für Wege waren das? Man müsste das einfach mal nachlesen in den nächsten Kapiteln des ersten Königebuches. Ich denke, uns soll das in erster Linie zeigen, dass Gott das Bekenntnis zu ihm und den Gehorsam ihm gegenüber auch belohnt. Und das kann uns ja eigentlich noch viel mehr motivieren, Gott bedingungslos zu vertrauen, auch wenn wir manche Wege, die er mit uns hat, nicht verstehen. Und wer zu solchem Vertrauen durchdringt, der wird auch das Danken nicht vergessen. Und der kann auch echten Erntedank feiern, der auch da dankt, wo viele Menschen Selbstverständlichkeiten sehen. Aber zurück zu Elia. Gott hat ihn am Bach Krit in die Stille geführt. Und wahrscheinlich kann er gerade deshalb noch viel besser auf sein Reden hören. Und da versiegt nun der Bach, der ja allein vom Winterregen gefüllt worden ist. Und was soll Elia nun tun? Als er noch darüber nachdenkt, da spricht Gott ihn an und befiehlt ihm, nach Zarpat zu gehen, wo eine Witwe ihn versorgen werde. Der Weg vom Bach Krit nach Zarpat, der muss ungefähr 135 Kilometer weit gewesen sein, also ein ordentlicher Fußmarsch. Und wieder klingt das alles jetzt reichlich unwahrscheinlich, ja sogar gefährlich. Zarpat gehört nämlich zum Gebiet des Königs Etbaal, des Königs von Sidon. Und der ist der Schwiegervater Ahabs, vor dem Elia ja geflohen ist. Und kommt er da jetzt vielleicht vom Regen in die Traufe? Und mehr noch, eine Witwe soll ihn versorgen? Wie wird er sie denn überhaupt erkennen können als Witwe? Und soll er sich in die Abhängigkeit einer Witwe begeben, die doch wahrscheinlich selbst nicht genug hat? Alles berechtigte Fragen, aber Fragen, die Elia gar nicht hat. Im Text steht einfach, und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Er vertraut Gott vollkommen und tut, was er ihm sagt. Gott vertrauen und gehorsam. Er fühlt sich völlig geborgen in der Hut seines Gottes. Er weiß, dass Gott ihn den richtigen Weg führt und keine Fehler macht. Als er Zarpat erreicht, da trifft er schon am Stadttor eine Witwe und er erkennt sie natürlich, weil Witwen anders gekleidet sind. Er bittet sie um etwas Wasser und dann noch um ein Stück Brot. Und auf die Bitte um Brot reagiert die Frau und sie beginnt erstaunlicherweise mit einer Art Schwur. Sie sagt, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Eigentlich steht da, genau so wahr Jahwe, dein Gott, lebt. Dieses Wörtchen Herr ist ja in vielen Bibelübersetzungen in Großbuchstaben geschrieben. Das steht dann immer als in Großbuchstaben Herr, wenn da eigentlich Jahwe steht. Also so wahr Jahwe, dein Gott, lebt. Das heißt, sie erkennt offensichtlich Elia als Israeliten und auch als einen Gottesmann. Und dann erwähnt sie eben, für eine Mahlzeit für meinen Sohn und für mich reicht's noch soeben, aber dann können wir eigentlich nur noch sterben. Das heißt, die große Dürre, die hat also nicht nur in Israel, sondern auch im angrenzenden Ausland schlimme Folgen. Und die Ärmsten spüren sie als Erste. Und in diese Situation hinein spricht Elia nun das tröstende Gotteswort: Fürchte dich nicht, und dann fügt er hinzu: Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Sie soll also Brot zubereiten. Doch dann kommt die eigentlich unglaubliche Aufforderung, da sagt er: Doch mach zuerst mir etwas Gebackenes davon. Dann fügt er hinzu: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Und das bekräftigt er durch die Zusage: So spricht der Herr, der Gott Israels. Und dann geschieht das Erstaunliche: Die Frau aus einem heidnischen Volk, das dem Baal anbetet, die vertraut dem Gott Israels und geht. Gott vertrauen und gehorsam. Und Gott versorgt sie und Elia täglich neu. Jakobus schreibt in seinem Brief im 5. Kapitel, dass diese Dürre 3,5 Jahre gedauert hat. Mir fällt auf, dass Gott immer den Tagesbedarf schenkt, wie schon damals in der Wüste und wie auch am Bach Krit. Giesen hat einmal gesagt: Weil Gott weiß, was morgen ist, brauchen wir heute keine Angst zu haben. Heute ist Erntedankfest und da geht es darum, dass wir Gott unseren Dank bringen für alles Versorgen, Beschenken, Bewahren. Und wir nehmen das ja oft als etwas mehr oder weniger Selbstverständliches. Etwas, das zum Leben einfach dazugehört. Und bedenken vielleicht gar nicht immer, wie groß das Geschenk ist. Wenn wir uns diesen Text hier ansehen und dabei besonders das Verhalten Elias und auch der Witwe, dann wird uns Dank vielleicht wieder ganz neu wichtig. Elia lebt ja in völliger Abhängigkeit von Gott, vertraut ihm sein ganzes Leben an, gehorcht seinem Wort, weil er darauf vertraut, dass es wahr ist. Und die Witwe, die durch die Begegnung mit Elia den Gott Israels als ihren Gott annimmt, vertraut seinem Wort so sehr, dass sie das Letzte, das für sie und ihren Sohn eigentlich Lebenswichtige, hergibt, weil Gott es ihr durch Elia so sagt. Ich denke, uns will das sagen, dass in Gottes Reich das Geheimnis des Empfangens im Loslassen dessen liegt, was wir sowieso nicht festhalten können, auch wenn es uns noch so wichtig und noch so teuer ist. Ich möchte für mich persönlich lernen, auch in immer größerer Abhängigkeit von Gott zu leben und seinem Wort, ohne etwas zu hinterfragen, zu vertrauen. So wie Elia und wie auch die Witwe von Zarbat. Ich möchte lernen, mich wie Elia unter die gewaltige und gleichzeitig immer segnend führende Hand Gottes zu beugen und aus seiner Gnade zu leben. So kann man dann auch letzte Geborgenheit erfahren, die ja nur dem zuteil wird, der bereit ist, wie Elia, auf irdische Sicherheiten zu verzichten und sich ganz auf Gottes Führung einzulassen. Daraus erwächst dann echter Erntedank. Und noch etwas ist im Zusammenhang mit diesem Text wichtig, obwohl es ja gar nicht explizit drinsteht. Gott hat uns in seinem Sohn, den er für uns, für unsere Sünde geopfert hat, doch das wirkliche Brot des Lebens geschenkt. In Christus, dem auferstandenen und wiederkommenden Herrn, da bietet er uns neues Leben an. Der alte Kirchenvater Irenäus hat einmal gesagt: Gottes Ehre ist der lebendige Mensch. Und in Christus sind wir lebendig für eine Ewigkeit mit ihm. Und so leben wir denn letztlich von diesem Brot des Lebens und von seinem uns in der Schrift überliefernden Wort. Und dafür zu danken, immer wieder zu danken, das ist der eigentlich wichtige Erntedank. Amen.